Zweimal drücken war das, ne? Wir haben ja das Thema Mission angefangen und ich habe es mir heute mit der Predigt etwas leicht gemacht. Ein relativ großer Teil der Predigt besteht aus einer Geschichte, die ich gleich vorlesen möchte. Es ist eine Biografie und ich habe das so ein bisschen gekürzt, weil sie doch sehr lang ist. Den Anfang versuche ich einfach mal so mit eigenen Worten kurz zu umreißen. Das ist die Biografie von einem Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, einem amerikanischen Soldaten, mit dem Namen Jacob de Chaser. Den Namen vielleicht schon mal jemand gehört? Nein, umso besser. Ja, das war ein Mann, der einen unheimlichen Hass auf die Japaner hatte. Ich weiß nicht, kann jetzt nicht im Detail erklären, was damals genau vorgefallen ist. Auf jeden Fall war er wirklich mit Hass erfüllt und hat sich auch aus diesem Grund freiwillig als Soldat gemeldet, um dann im Krieg auch gegen die Japaner vorgehen zu können. Also sein Ziel war, dahin anzugreifen, Bomben abzuschmeißen, um einfach diese Hassgefühle zu befriedigen. Und das war eine sehr gewagte Mission. Zwischendurch kam dann auch noch der Angriff auf Pearl Harbor, das kennt ihr wahrscheinlich alles, da sind die japanischen Truppen dorthin und haben so ziemlich alles zerstört. Und als Reaktion darauf gab es dann einen Angriff auf das von Japan besetzte China. Und das war eine sehr, sehr riskante, gewagte Aktion, die dann durchgeführt haben. Und dieser De Chaser war mit in einem Flugzeug. Die sind dahin nach China, haben ihre Bomben auf irgendwelche Fabriken abgeschmissen. Das hat soweit auch alles funktioniert. Aber sie hatten nicht mehr genug Sprit, um wirklich wieder zurückzukommen. Was dann darin endete, dass die Motoren ausgingen, die mussten mit dem Fallschirm da runterspringen. Kurze Zeit später wurden sie auch gefasst. Ab ins Gefängnis, ab vors Gericht, verurteilt und jetzt sitzen die Insassen dieses Flugzeugs alle im Gefängnis. Ja, wie gesagt, das ist jetzt eine etwas längere Geschichte, also ihr könnt euch entspannt zurücklehnen und einfach nur zuhören. Und ja, da ist jetzt das Antwort. Und jetzt, nur wenige Monate später, in einer kleinen Gefängniszelle, als er sich die schmerzenden Rippen rieb, nachdem er getreten wurde und als er eine Vielzahl von den Unterernährung hervorgerufenen Wunden kratzte, wurde dieser Hass stärker. Für den Moment war der Fokus vor allem auf einen japanischen Wachmann beschränkt, der direkt vor seiner Tür auf und ab ging. In der Dunkelheit verbrachte De Chaser jeden Tag stundenlang damit, sich neue Methoden auszudenken, um den Mann zu töten, der ihm seine mit Maden gefüllte Reisschüssel brachte. Er versuchte sich Methoden auszudenken, die Schmerzen und Leiden über Stunden, wenn nicht sogar Tage, verlängern könnten. Im Laufe der Zeit erweiterte er seine mörderischen Wünsche auf alle Lagerarbeiter, dann alle, die China besetzten, und schließlich jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in Japan. De Chaser glaubte jetzt, dass der einzige Weg, über den er jemals wirklich glücklich sein würde, darin bestand, dass der Planet von jedem lebenden Mitglied der japanischen Rasse befreit wurde. Gelegentlich durfte De Chaser sich mit anderen Männern der Doolittle-Flugzeugbesatzungen treffen. Einer dieser Männer, Leutnant Bob Meder, irritierte De Chaser. Meder war höflich und respektvoll gegenüber denen, die ihn misshandelten. Er dankte ihnen für die mageren Portionen verdorbenen Reises und die zerlumpten Klamotten. Er fragte sie nach ihren Familien. Er lächelte sie an, als sie ihn verfluchten. Und er zeigte keinen Ärger, wenn sie ihn schlugen. In den Augen von De Chaser wirkte der einst fast heroische Meder schwach. Wie konnte sich dieser Mann, der angeblich so mutig gewesen war, als er nach einem Angriff die Leben seiner eigenen Crew gerettet hatte, in einen Bauern verwandeln? Warum klammerte er sich nicht an den gleichen Hass wie de Chaser und die anderen? Während der 14 Monate nach ihrem Scheinprozess wurde Meder schwächer und schwächer. Aber er behielt seine freundliche Entschlossenheit bei. Wann immer die Männer zu Besuch kamen, versuchte de Chaser seinen Freund zu trösten, indem er laut von dem Tag träumte, an dem sie die Gelegenheit bekämen, ihre Wachen zu schlagen und zu foltern. Was für ein großartiger Tag das wäre! Meder schüttelte bei dieser Idee immer den Kopf. Mit schwacher Stimme sagte er, »Sie wissen nichts über Jesus. Sie wissen nichts über seine Liebe. Sie haben die Bibel nicht gelesen. Hasse sie nicht. Du musst für sie beten und ihnen Christus durch deine Handlungen ihnen gegenüber zeigen.« Meders Worte hatten wenig Einfluss auf die Chaser, bis der Leutnant schließlich an Unterernährung und Krankheit starb. De Chaser war schockiert, als die Wachen von Meders Tod wirklich erschüttert wirkten. Die japanischen Soldaten bauten einen Sarg für ihn und verteilten Blumen und eine Bibel auf der Holzkiste. Und als er die restlichen 4 Mitglieder der Bombenangriffe in die Zelle des Toten brachten, fragten die Wachen sogar, ob zu Ehren des Mannes bestimmte Gebete besprochen werden konnten. Als er den Sarg anstarrte, begann de Chaser darüber nachzudenken, was Meda gesagt hatte. De Chaser war als Kind zur Sonntagsschule gegangen. Er kannte ein paar Bibelverse, aber dieses Wissen hatte sein Leben nicht verändert. Dieser Mann hat sich anscheinend seine Kenntnis von Gott zu Herzen genommen, ihm Trost und Frieden gebracht. Wie konnten Worte auf Papier so etwas vollbringen? Bald nach Meders Tod, schrieb de Chaser, begann ich über die Ursache dieses Hasses zwischen Mitgliedern der menschlichen Rasse nachzudenken. Ich fragte mich, was die Japaner dazu gebracht hat, die Amerikaner zu hassen, und was mich dazu gebracht hat, die Japaner zu hassen. Meine Gedanken richteten sich auf das, was ich über das Christentum gehört hatte, das den Hass zwischen den Menschen in eine echte, brüderliche Liebe verwandelt hatte. Und ich hatte eine seltsame Sehnsucht, die Bibel der Christen zu untersuchen, um zu sehen, ob ich das Geheimnis finden könnte. Begonnen von einer unlogischen und unergründlichen Leidenschaft, noch stärker als sein Hass auf die Japaner, fragte de Chaser seine Eroberer, ob er die auf Meders Sarg gelegene Bibel lesen könne. Er bettelte monatelang darum, sich dieses Buch ansehen zu dürfen, und bat immer wieder darum, die Worte zu studieren, und wenn es nur für ein paar Tage wäre. Mit der Zeit wurde diese Durst nach Erkenntnis und Hoffnung, den Meder in der Bibel gefunden hatte, tiefer als das Bedürfnis von de Chaser nach Nahrung oder seinem Verlangen nach Freiheit. Das Lesen dieses Buches war fast alles, worüber er nachdachte. Nichts anderes zählte mehr. Allein eingesperrt in einer Zelle, die kleiner als einige Betten waren, betrachtete er das Licht, das durch eine winzige Öffnung am oberen Ende der Decke kam. Er dachte dabei verzweifelt an die längst vergangenen Sonntagsschulklassen zurück. Was waren die Verse in den damaligen Lektionen? Als seine Gedanken leer wurden, begann er sich innerlich zu schlagen, weil er kein besserer Schüler war. Wenn er damals nur aufgepasst hätte, wenn er die Momente in der kleinen Kirche nur mit der nötigen Wichtigkeit behandelt hätte, würde er diese Verse jetzt kennen. Wenn er sie kannte, hätte er vielleicht die Antworten, die Meder zu haben schien. Der Herbst wurde Winter und die Zelle wurde kalt. Das Schlafen auf einem feuchten Boden ohne Wärme ließ de Chaser krank werden, dass er sicher war, dass er sterben würde. Es war Hass gewesen, der ihn dazu gebracht hatte, die vergangenen Winter zu überleben. Was ihn nun einen erbärmlichen Tag nach dem anderen aufrecht erhielt, war das Bedürfnis, die in der Bibel verborgenen Geheimnisse kennenzulernen. Mit dem Frühling kam nicht nur die stickige Hitze wieder zurück, die sein Quartier in einen Ofen verwandelte, sondern auch schmerzhafte Eiterbeulen. Der Tod rief ihm zu und forderte ihn auf das Ende zuzurennen, indem er sich selbst das Leben nahm. Doch selbst an den Tagen, als sein Fieber ihn fast zum Wahnsinn brachte und die Schwäche ihn hinderte, aufrecht zu stehen, bat de Scheser seine Wachen immer noch um den Zugang zu der Bibel. Bevor er starb, musste er wissen, was in diesem Buch stand. Schließlich erhielt der Gefangene im Mai 1944 die abgenutzte Bibel, in der Meda solchen Frieden gefunden hatte. Ihm wurde gesagt, er könne sie nur 3 Wochen haben, dann müsse er sie der Wache zurückgeben. Die Tatsache, dass seine Zelle wenig Licht hatte, schreckte de Scheser nicht ab. Er fand einen Weg, das Licht oben an der Decke zu nutzen. Dort, mit den Beinen und dem Rücken gegen die Wand gestützt, las er stundenlang. In weniger als einer Woche schaffte er es von den ersten Versen in Genesis bis zu den letzten in der Offenbarung. Er las viele der Bücher immer und immer wieder und versuchte jeden Vers auswendig zu lernen. Während er versuchte herauszufinden, was es in diesen Passagen gab, die Medas Einstellung und Leben so bestimmt hatten. Am 8. Juni 1944 wurde de Scheser von einer Wahrheit getroffen, die er noch nie zuvor verstanden hatte. Gott liebte ihn und war sogar bei ihm in diesem japanischen Gefängnis. In Römer 10, Vers 9 las er diese Worte laut vor. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Hungrig, schmutzig, voller Wunden, hinter Gittern eingeschlossen und im Dreck lebend, hatte de Scheser plötzlich das Gefühl, als könne er fliegen. Sein Herz stieg, als er vor Freude weinte. Er beschrieb später, was er an diesem besonderen Tag erlebt hatte. In diesem Moment gab Gott mir die Gnade, meine Sünden zu bekennen, und er vergab mir all meine Sünden und rettete mich um Jesu Willen. Auch als ich später herausfand, dass sein Wort in 1. Johannes 1, Vers 9 wieder so deutlich verspricht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. Wie mein Herz sich über meine Erneuerung im geistlichen Leben gefreut hat, obwohl mein Körper unter den Schlägen und dem Mangel der Nahrung so schrecklich gelitten hatten. Aber plötzlich entdeckte ich, dass Gott mir neue geistliche Augen geschenkt hatte. Und als ich die japanischen Offiziere und Wächter anblickte, die mich und meine Mitmenschen so grausam ausgehungert und geschlagen hatten, fand ich meinen bitteren Hass für sie in liebevolles Mitleid umgewandelt. Ich erkannte, dass diese Japaner nichts von meinem Erretter wussten und dass, wenn Christus nicht in seinem Herzen ist, es natürlich ist, grausam zu sein. Ich las in meiner Bibel, dass während diejenigen, die Jesus am Kreuz gekreuzigt hatten, ihn geschlagen und bespuckt hatten, bevor er ans Kreuz genagelt wurde und in seinem Moment des quälenden Leides zärtlich gebetet hatte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt betete ich aus tiefstem Herzen, dass Gott meinen Folterern vergeben würde. Einige Tage später regnete es. Als er zu seinem kleinen Fenster kletterte, um ein gewaltiges Gewitter zu sehen, ließ de Scheser die nassen, kühlen Tropfen auf sich wirken. Als das Wasser über seine Stirn und seine Schultern rann, bekannte er erneut seine Sünden. Er war sich sicher, dass Gott den Regen geschickt hatte, um ihn zu taufen und all diese vergangenen Sünden symbolisch wegzuwaschen, insbesondere seinen Hass auf die Japaner. Jetzt kannte er den Frieden, den er in Meda erlebt hatte. Jetzt verstand er die Freude und die Kraft des Glaubens. Doch im Krieg dauerte der Frieden selten länger als einige Augenblicke. Ein wütender Wächter benutzte de Scheser als Boxsack. Doch diesmal, statt zurückzuschlagen, erinnerte sich der Amerikaner an die Worte im 1. Korinther 13 und er trug die Schläge ohne zu klagen. Er behielt Gottes Liebe in seinen Gedanken und in seinem Herzen und beim nächsten Mal lächelte er, als er die Wache sah und fragte nach der Gesundheit des Mannes. De Scheser fragte die Wache nach seiner Familie und so gut es ging, bildeten die beiden eine Beziehung. Diese Beziehung überbrückte bald den Graben zwischen den beiden Feinden, als der Wächter dem Gefangenen zusätzliche Rationen gab. Er brachte sogar einen Arzt mit, um die Wunden des Amerikaners zu behandeln. De Scheisers Verwandlung wurde durch Meda in Gang gesetzt, durch das Beobachten der Art und Weise, wie er gehandelt hatte. Und nun reagierte der Wachmann auch auf diese Einstellung. Nicht lange nach seiner Bekehrung wurden die verbleibenden gefangenen Mitglieder des Doodle-Little-Angriffs nach Norden in eine bessere, sauberere Anlage verlegt. Als DeShazer am 10. August in seiner Zelle um Frieden betete, wurde er von einem Gefühl der Freude überwältigt. Plötzlich stieg die Kraft in seinen geschwächten Körper auf. Er hörte sogar eine Stimme, die sagte: Du musst dir keine Sorgen machen, der Krieg ist gewonnen. 10 Tage später kamen die Amerikaner in sein Lager und befreiten die 4 Verbliebenen. Sein Leidensweg war vorbei. Er würde nie wieder japanischen Boden betreten müssen. Er konnte nach Hause gehen. Im Gegensatz zu so vielen anderen, die in den elendigen Bedingungen der Gefangenenlager festgehalten worden waren, wollte DeShazer sich nicht gegen diejenigen wenden, die ihn verurteilt und misshandelt hatten. Stattdessen wollte er sie erreichen. Während andere ihre Wächter schlugen und anspuckten, schüttelte er ihre Hände und umarmte sie sogar. DeShazer war sich jetzt sicher, dass, wenn die Japaner nur über Jesus Bescheid wüssten, ihr Leben und Handeln sich dramatisch verändern würden. Aber wie konnte er nur eine Mission beginnen, um ein Volk zu erreichen, das den Vereinigten Staaten so viel Tod und Zerstörung gebracht hatte? Seltsamerweise hatte er jetzt das Gefühl, dass er dazu berufen worden war. Er glaubte, das sei der Grund, warum sein Flugzeug beschädigt worden war und nicht genügend Treibstoff. Und nicht genügend Treibstoff hatte, um sich in Sicherheit zu bringen. Warum war Meder in diesem Gefängnis gewesen? Die ganze Zeit hatte Gott DeShazer eine Richtung für sein Leben gezeigt. Wie viele andere fand DeShazer zunächst Entschuldigungen, dass er den Ruf nicht hörte. Doch die Stimme, die er in seinem Herzen hörte, ließ ihn nicht in Ruhe. Die Rettungsbotschaft, die er von Leutnant Meder vorgelebt sah, war etwas, von dem er wusste, dass es auch in ihm lebendig sein musste. Er war seit mehr als 3 Jahren ein Gefangener der Japaner und lebte nur, weil der Kaiser ihn vor seiner Todesstrafe bewahrt hatte. Also, wer könnte den Japanern das Wunder der Liebe Gottes und die verwandelnde Kraft des Glaubens besser zeigen als Jacob DeShazer? Er berichtete den Reportern die Einzelheiten seiner Rettungserfahrung, die sich um die heroischen ehemaligen Kriegsgefangenen versammelten, um sie zu interviewen. Wegen dieser Presseberichte wurde er gebeten, die Geschichte in Kirchen zu teilen. Als er diese Gruppen informierte, dass er in die Missionsarbeit gehen wollte, bot ihm das Seattle Pacific College ein Stipendium an. Alles schien zu passen. Als Student lernte er eine junge Frau kennen, die auch Missionsarbeit leisten wollte. Sie waren verheiratet und begannen, Optionen für den christlichen Dienst zu erkunden. Als DeShazer Vertrauen in seine Talente erlangte, schrieb er eine Kurzgeschichte mit dem Titel »Ich war ein Gefangener Japans«. Dort beschrieb er die Einzelheiten seiner Bekehrung und seinen Wunsch, nach Japan zurückzukehren und Jesus mit einem Volk zu teilen, das er einmal gehasst hatte. Diese Geschichte führte dazu, dass er Unterstützung für die Mission erhielt. 1948 kehrte DeShazer zu dem Inselstaat zurück, den er einst bombardiert hatte. Zusammen mit seiner Frau und seinem neugeborenen Sohn war er bereit, ein Volk zu erreichen, das er einmal geschworen hatte zu töten. Er dachte, dass es Jahre dauern könnte, auch nur eine einzige Person zu finden, der seine Geschichte anhören würde. Daher war er schockiert, als tausende japanische Männer und Frauen im Hafen auf ihn warteten. DeShazers »Ich war ein Gefangener Japans« war als christliches Traktat neu aufgelegt worden. Mehr als 1 Million Exemplare seines Zeugnisses waren bereits an das japanische Volk verteilt worden. 2 von ihnen, die ihn bei seiner Rückkehr in ihr Land begrüßten, waren ehemalige Gefängniswärter, die einst DeShazer geschlagen hatten. Dank seiner Freundlichkeit nach seiner Bekehrung und dem Traktat, das er geschrieben hatte, waren sie gerettet worden. Tausende andere folgten. Im 2. Jahr von DeShazers Arbeit in Japan wurde Mitsuo Fuchida gerettet. Fuchida war der japanische Flieger, der den Angriff auf Pearl Harbor geführt hatte. Auch er las das Traktat »Ich war ein Gefangener Japans«. Als die beiden sich trafen, umarmten, schien der Krieg endgültig vorbei zu sein. De Chasers Familie wuchs in Japan auf und er setzte seine Evangelisationsarbeit fort. Er gab die Energie seines Lebens der gleichen Nation, die ihn einst schlechter behandelt hatte als einen unwürdigen Hund. Während sein erster Bombenangriff kaum Auswirkungen auf die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs hatte, machte seine zweite Mission einen Eindruck, der bis heute spürbar ist. Jacob de Chaser war 95 Jahre alt, als er am 15. März 2008 in seinem Haus in Salem, Oregon, starb. Sein Tod wurde in ganz Japan zur Kenntnis genommen, als das Volk dort sowohl sein Andenken als auch das Erbe feierte, das als ein ewiges Licht in einer dunklen Gefängniszelle gefunden wurde. Für viele Christen in Japan können die Wurzeln ihres Glaubens zurückgeführt werden auf den Bombenangriff eines B-25-Flugzeugs, auf den Bombenschützen eines B-25-Flugzeugs mit dem Namen The Bat Out of Hell. Ja, ich finde es eine unheimlich inspirierende Geschichte, was er da durchlebt hat und wie sich sein Leben geändert hat. Und ja, es gibt, wenn man an eine Mission denkt, dann gibt es immer viele Gründe, warum man nicht so eifrig ist. Warum man nicht so eifrig ist, wie Gott sich das vielleicht vorstellt. Oder vielleicht auch, wie ich das selber eigentlich möchte. Und wenn das so ist, dann ist es wahrscheinlich auch nur ein Symptom von etwas Tieferem. Und die Dinge, das kann ganz vielfältig sein, was dich vielleicht abhält. Das können Ängste sein, Menschenfurcht, die Angst vor Ablehnung oder man weiß einfach auch nicht so richtig, was man sagen soll. Es fehlen die Geschwister, die einem an die Hand nehmen oder es fehlt irgendwie so der Buddy, der einfach mit dabei ist. Oder es ist ja einfach so wenig Zeit, das Leben ist voll. Aber das sind alles nur Dinge, die dich abhalten. Viel wichtiger ist zu wissen, was treibt dich denn an? Das ist so ein bisschen wie bei einem Auto. Wenn du die Handbremse anziehst, dann fährt das Auto nicht. Also es sei denn, du hast eine ganz schlechte Handbremse. Aber nur weil du die Handbremse löst, fährt das Auto noch lange nicht los. Es braucht letztendlich den Motor, der das Auto antreibt. Und als Christ ist das ganz genauso. Du kannst, wenn du alle Dinge eliminierst, die dich von der Mission abhalten, dann hilft das auch nicht weiter. Es braucht letztendlich die Motivation. Die Motivation von Gott, die dich dafür antreibt. Und das sagt Jesus auch in Johannes 15, Vers 5. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist auch so ein bisschen, was ich in diesem De Chaser sehe. Er hat diesen Meder gesehen, er hat gesehen, wie inspirierend das war, was er getan hat, was für eine Einstellung er hatte. Aber es war ihm nicht möglich, das zu imitieren. Und weil er diesen Grund für seine Taten nicht kannte. Und er hat dann mit ganzem Herzen, behaupte ich mal, Gott gesucht und hat ihn dann gefunden. Und es war dann die Liebe Gottes und die Versöhnung und die Freiheit, die er erlangt hat, die ihn dann dazu angetrieben hat, auch so zu leben. Vorher ging es einfach nicht. Oder auch die Jünger damals. Da würde ich gerne aus Apostelgeschichte 4, Vers 16 vorlesen. Apostelgeschichte 4, Vers 16. Die Situation ist, Petrus und Johannes stehen vor Gericht. Sie haben einen Menschen geheilt und es hat ziemlich Aufruhr gegeben und die Menschen waren sauer und sind jetzt hier vor diesem Gericht. Und da heißt es, wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun mal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihn unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es in jedem Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und die Übersetzung von Luther, die finde ich fast noch besser. Wir können ja nicht lassen, von dem zu reden. Und das, ich glaub, da war etwas in ihnen drin, was sie einfach angetrieben hat. Weil dieses, ich kann ja nicht lassen, davon zu reden, das entsteht nicht durch Disziplin oder Überwindung oder ja, es ist richtig zu tun. Sondern das war etwas ganz, ganz Tiefes in ihrem Herzen Verwurzeltes. Als letzte Stelle möchte ich noch Lukas 7, Vers 36 vorlesen. Lukas 7, Vers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Dinare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er ihnen. Was meinst du, welche von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Diese Frau, die hatte etwas, was Simon nicht hatte. Das war eigentlich auch etwas sehr Unübliches und etwas Anstößiges, was sie gemacht hat, dort in so ein Haus reinzugehen. Aber das war ihr völlig egal. Sie hat sich gedacht, es ist mir egal, was die Menschen denken. Ich möchte das tun. Und weil sie ihre Dankbarkeit ausdrücken wollte. Und sie hatte eine Begegnung mit Jesus, ich nehme an vorher schon, die ihr Leben aufgewühlt hatte. Und sie war dadurch in der Lage, einfach viel Liebe zu geben. Und ich behaupte mal, alle von uns haben eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und aber das heißt nicht automatisch, dass dieses Feuer, was da ist, automatisch ein Leben lang lodert. Weil unser Problem ist halt oft, dass wir immer wieder vergessen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir immer wieder das Abendmahl feiern sollen und uns immer wieder erinnern sollen, um dieses Feuer auch am Leben zu erhalten. Oder wir sind abgelenkt vom Leben. Es ist so viel um uns herum und es raubt einfach unsere Aufmerksamkeit. Vielleicht sind wir auch müde geworden und haben so ein bisschen auf Autopilot geschaltet und guckt nur noch so ein bisschen, kontrolliert die Anzeigen und ohne wirklich mit der ganzen Aufmerksamkeit dabei zu sein. Oder vielleicht auch wir wissen vom Kopf her, dass das, was Gott getan hat, uns eigentlich inspirieren müsste, aber irgendwie tut es das nicht. Und ich weiß nicht, was es bei dir vielleicht sein könnte. Ich weiß aber auch, ich kann es dir in Form einer Predigt gar nicht geben. Und das ist meine Ermutigung eigentlich an euch, dass ihr euch selber vielleicht zu Hause einfach wieder hinsetzt und ja überlegt, was war denn diese Begegnung? Oder wie kann ich diese Begegnung, diese Verbundenheit immer wirklich wieder erneuern und wieder auf ein Level bringen, dass genau dieser Eifer, wie bei diesen Menschen, die wir gesehen haben, immer wieder zutage tritt. Wir hören jetzt noch ein Lied.